Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie heute Abend wieder. Das Thema, das wir heute besprechen werden, sind der landwirtschaftliche Ertrag aus dem Lande Israel. Ich habe es in der Vergangenheit immer wieder so sehr kurz erwähnt. Ich will versuchen, das jetzt mal das ausführlicher zu machen. Selbstverständlich, wie auch bei anderen Themen, kann man sich sehr weit drin vertiefen. Also wir müssen irgendwo eine Grenze setzen. Und es gibt noch ein anderes Thema, das dazu eigentlich gehörte, nämlich was Pflanzen betrifft, aber nicht im Land Israel, nicht nur im Land Israel, sondern überall. Und das werden wir heute nicht oder kaum machen, einfach aus Zeitmangel, und es war in diesem Kurs nicht vorgesehen. Ich möchte aber, dass wir in der Zukunft das mal dazu einen Workshop machen. Warum sage ich Workshop? Und worum geht es hier eigentlich? Ich meine Befall. Früchte, Gemüse, Getreide, alles was wächst, bringt, also alles was dem Menschen Nahrung bringt, bringt gelegentlich auch anderen Geschöpfen Nahrung. Und manche dieser Geschöpfe sind nicht so gewaltig groß und verstecken, wohnen gerne auf ihrem Essen. Und das eröffnet ein Riesenthema, nämlich: Was ist erlaubt, was ist verboten? Wie sorgt man, dass man aus dem Verbotenen, also mit dem Verbotenen vermischten, etwas Erlaubtes macht? Was sind die verschiedenen Meinungen? Was soll man erzielen? Das sind gewaltig viele Fragen und die kann ich einfach nicht nur so einfach an einem Abend erledigen. Am liebsten einerseits in Shio und andererseits mal echt probieren, hands-on. Und deshalb habe ich das in diesem Kurs nicht aufgenommen, aber ich hoffe, wir programmieren das für einen Workshop. Was wir doch tun aber, sind eben die landwirtschaftlichen Gesetze im Lande Israel und auch ein kleiner Teil, der außerhalb des Landes Israel immer also relevant ist. Und eigentlich wegen Import und Export sind die Gesetze, die sich auf dem Land Israel beziehen, auch außerhalb des Landes Israel relevant. Es geht also um den Ertrag aus dem Land Israel. Und dieser Ertrag befindet sich nicht nur in den Regalen der israelischen Supermärkten, sondern auch hier in Österreich und anderswo. Worum geht's hier eigentlich? Es gibt eine Reihe Mitzvot, die man Mitzvot Hatuluyot Baaretz nennt. Die Mitzvot, die vom Land abhängig sind, das heißt landbezogen. Zu diesen Mitzvot gehört bekannterweise Mitzvot, die so ein bisschen einen sozialgesellschaftlichen Charakter haben. Allerdings heißt das nicht, dass man sagt, das ist nur Sozialgeschäft, ich mache ich mal anders. Es sind Mitzvot, ja. Dazu zählt man insbesondere die Abgaben. Wir werden mal sehen, welche Abgaben es sind und wozu man solche Abgaben hatte bzw. hat. Es gibt auch andere, aber landbezogene Mitzvot, die nicht dazu, dass vielleicht, man soll sie vielleicht Mikdash-bezogene landwirtschaftliche Mitzvot nennen, dass sie sich auf dem Betamikdash beziehen. Vielleicht ist es nicht zwingend auf dem Betamikdash und können wir eine Brücke mit anderen Gesetzen, mit anderen Nahrungsgesetzen, insbesondere mit Basar Bechalav, Fleisch- und Milchverbot, eine Brücke schlagen. Also das sind andere Arten Mitzvot. Außerdem schaut man in den Schriften der großen jüdischen Denker, die sich versucht haben, mit diesen Mitzvot auseinanderzusetzen. Danke. Dann betonten sie auch, dass manche dieser Mitzvot auch landwirtschaftliche Vorteile haben. Und da muss man aufpassen, das heißt, es ist nicht, weil es einen Vorteil gibt, dass das der Grund ist, weshalb es diese Mitzvah gibt, beziehungsweise, dass das der einzige Grund ist. Naja, ich rede viel von Klassifikationen, man weiß noch immer nicht, von was ich rede. Werden wir jetzt mal praktisch konkret. Die Tora führt eine Liste auf. Wo kann ich einen Chumash finden? Eine Sekunde. Okay. Es gibt 24 sogenannte Matnot Kehuna. 24 Geschenke für die Kohanim. Geschenk ist jetzt nicht das passende Wort, obwohl Matana Geschenk heißt. Es ist von Gott geschenkt. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, um zu sagen, na, das gebe ich jetzt nicht. Sondern es gibt 24 Dinge, die man den Kohanim gibt. Und das ist für die Arbeit, die sie eigentlich verrichten. So heißt es im 18. Kapitel des 5. Buch Moshe, also in Parashat Shoftim, Sefer Dvarim, Lo yehye lakohanim alvim kol shevet levi chelek venachlaim Israel. Lo yehye, es soll nicht geben, lakohanim für die Kohanim alvim und die Leviim, kol shevet levi, für den ganzen Stamm von Levi, gebe es nicht chelek venachala, einen Anteil, ein Erbe im Israel mit den anderen übrigen Israeliten. Die Israeliten haben das Land geerbt, in Erbe erobert und dann als Erbe von Gott geschenkt bekommen. Mit Ausnahme vom Stamm Levi. Stamm Levi hat nur einzelne Städte gehabt, aber nicht ein Territorium. Ishe Hashem v'nachalato yochelun, die Feueropfer Gottes und seinen Anteil, seine Erbe werden sie essen. Also das, was quasi zu Gott gegeben wird. V'nachala, aber ein Erbstück, Land, lo yiyeh lo bekerev echav, bekommt er nicht in der Mitte seiner Brüder. Hashem u'nachalato, der Ewige ist sein Erbanteil, kasher dibir lo, wie er ihm gesagt hat. V'seh, also was heißt das, dass sie von Gott ihren Anteil bekommen? V'seh yiyeh mishpat ha-kohanim, und das wird das Gesetz der Kohanim sein. Me'et ha'am vom Volk, me'et zofcha zevach, von dem der ein Opfer bringt. Zevach ist ein Opfer, das gegessen wird. Im Shor, ein freiwilliges Opfer. Im Shor, im Seh, oder meistens freiwillig, sei es ein Rind oder ein Schaf. V'natan la-kohen, er soll dem Kohen geben, na-zeroa, den Arm. Aber Rinder haben ja keine Arme. Was heißt Zeroa? Vorfuß, ja. V'alachayayim, und die Backen. V'hakeva, und der Magen. Reshit de gancha, das erste deines Getreide, Tiroshra, deines Weins, Witz, Herecha, und deines Öls, Vereshit Geszoncha, und das erste der Wolle deiner Schafe, Titenlo, sollst du ihm geben, Kivo Bachar Hashem, denn ihn hat der Ewige erwählt, Hashem Elokecha, der Ewige, dein Gott Allmächtige, Mikol Shvatecha, von all deinen Stämmen, Lamod, zu stehen, Lesharet, zu dienen, Beshem Hashem, im Namen des Ewigen. Hu Uvanav, er, der Kohen, mit seinen Kindern, Kol HaYamim, für alle Zeiten. Das ist so eine der Abschnitte, die hier relevant sind. Es gibt auch, was ich früher im Buch Bamidbar ausgewählt habe, es gibt noch viel mehr, aber ich nehme es dafür. Weidaber Hashem el Moshe lemor, der Ewige sprach zu Moshe und sagte, Daber al bnei Israel, spreche zu den Kindern Israel, vamartalem, sage zu denen. Das ist im 15. Kapitel des Buchs Bamidbar. 17. Vers habe ich angefangen lesen. Vamartalem, sage zu denen, bevoachem el haaretz, als ihr in das Land hineinkommt, asher ani mevi etchem shama. Asher, das, ani, ich, mevi etchem, bringe euch shama dorthin. Vahayam, es wird sein, bacholchem im ilechem haaretz, wenn ihr vom Brot des Landes isst. Tarimu terumal Hashem, sollt ihr eine Hebe zum dem Ewigen erheben. Reshit arisotechem, das erste eure Teige, Chala tarimu truma. Sollt ihr Chala aussondern als Hebe. Ki trumat goren. Wie die Hebe des Getreide kennt tarimu, da sollt ihr auch das heben. Mereshit arisotechem. Vom ersten eure Teige. Titnu Lashem teruma. Sollt ihr eine Hebe zu Gott geben. Ledorotechem. Für eure Geschlechter. Es gibt noch viele andere Abschnitte, die hier zu erwähnen sind. Wir nennen das insgesamt die Matnot Kehuna, die Geschenke für die Kohanim. Wir sind noch im Buch Shemot vor einigen Wochen im Abschnitt Bo, die Mitzwa, dass die Erstgeborene Menschen und Tiere, wenn sie koschere, also koschere Zähme Tieren sind und Esel auch, sind die Erstgeborene männliche Tiere, oder die männliche Erstgeborene Tiere, das ist jetzt richtiger, sind heilig, und das heißt, dass etwas dem Kohen zukommt. Entweder wird das Tier dem Kohen gegeben, oder im Falle eines Esels wird, und der Kohen kann das dann als Opfer essen, oder das erstgeborene Esel wird mit einem Schaf ausgelöst und das Schafchen geht an den Kohen. Und die erstgeborenen Menschen, die wechseln wir nicht aus, die geben wir nicht dem Kohen, die halten wir unsere Söhne. Ja? Allerdings tun wir dann einen Pidyon Haben machen, man erlöst sie auf Geld und gibt das Geld dem Kohen. Oh. Das sind so Übersicht, also das ist so ein Beispiel von Matnat Kuna. Die Erstgeborene, Pidyon Haben. Pidyon Peter Hamor, also die erstgeborene Esel. Bechor, also die erstgeborene Tiere vom Rind, vom Schaf und von der Ziege. Es gibt dann, wir haben gesehen, einen Teil vom Opfer. Die kriegen zum Beispiel von jedem Speiseopfer, Friedensopfer nennen wir das, und Dankopfer, kriegen sie einen Teil. Sie kriegen Vorderfuß, die Backen und den Magen. Sie kriegen das, was sage ich jetzt für Blödsinn, das kriegen sie von jedem Tier. Sofra Sevach ist von jedem Tier. Jedes Tier, das geschächtet wird, wird davon Vorderfuß, Backen und Magen dem Kohen gegeben. Und zu den Backen gehört auch, das sind die Backen, also Chayayim ist eigentlich nicht die Backen, sondern ganz die Kiefer. Das heißt auch die Zunge. Die ist lecker. So lecker. Wie hat mein Vater mir erzählt von jemandem, der keine Zunge mochte, was das Tier im Mund gehalten hat, will ich nicht essen. das haben die können von jedem Tier bekommen. Außerdem haben sie vom Speiseopfer haben sie Chaseve Schock bekommen, Brust und wiederum ein Teil vom Bein. Jedenfalls Chaseve Schock, sie kriegen das. Die Kohanim kriegen auch als Matnot Kohanim. Sie sind die Beauftragten, um Sühneopfer zu essen. Das darf nicht. Das wäre so auch so ein Ding. Ich habe eine schwere Fehler, zwar unabsichtlich, einen schweren Fehler beging ich, und ich bringe jetzt ein Opfer und dann mache ich ein großes Kiddush und ich lade alle Freunde ein. Das ist ein Unding, ja? Nee, Baalim, Kohanim Ochlim, die Kohanim essen, und Baalim mit Kaprim, und damit kommt die Verzeihung für die das Opfer gebracht haben. Wenn man ein Mincha-Opfer gebracht hat, ein Mehlopfer, haben die Kohanim das auch gegessen. Also es gibt eine Menge Dinge, die Kohanim bekommen haben. Und das ist, ja?
Ola-Opfer hat aber niemand das bekommen.
Ola-Opfer, doch, die Kohanim haben das Fell bekommen. Ah. Nur das Fleisch und die Innereien wurden, davon ist abgewaschen, wurden geopfert. Aber das Fell, der wurde abgezogen, das haben die Kohanim bekommen. Auch das gehört zu den Matnot Kohuna. Damit haben wir ein System, wie heißt es? Chelef Avodatam. Hier haben wir Vaidaber Hashem el Aaron, das ist das 18. Kapitel vom Buch Bamidbar. Und der Ewige sprach zu Aaron, Vani und ich, Hinei Natati Lecha, ich habe dir gegeben, das Mishmeret Trumotai, die Hütungsaufgabe, die Garde von meiner Hebe. Wir haben ja gelernt, es gibt ja verschiedene Dinge, die Hebe heißen. Was von Teig ausgesondert wird, was von Getreide ausgesondert wird, was vom Öl ausgesondert wird, vom Wein. Das heißt Teruma, und du bist die Garde meiner Teruma. Lechol Kodshev in Israel, für alle geheiligten Nahrungsmittel der Kinder in Israel. Lecha Natatim, dir habe ich dir gegeben, Lemoshcha. Sich damit zu, also es ist eine Salbung, das wörtlich hier meint man einfach nicht eine Salbung, sondern damit wird der eine Ehrung Ulvanecha, und für deine Söhne Lechokolam für ewig. Sehe Lechami Kodesh Kodeshim, das sei dir vom Allerheiligtum, Minaesh, vom Feuer, kol korbanam, all ihre Opfer, lechol minchatam, für die Mehlopfer, lechol chatatam, ihre Sühneopfer, lechol hashamam, und ihre Schuldopfer, yashivuli, die sie mir zurückbringen, kodesh kodashim, das ist allerheilig, diese Opfer, lecha ulvanecha. Das heißt, die Kohanim essen das Fleisch der allerheiligen Opfer. Bekodesh HaKodeshim Tochlenu, du sollst es essen, oder ihr sollt es essen, im Allerheiligtum. Allerheilig meinen wir nicht hier, Allerheiligtum vom, es gibt verschiedene Dinge, die Kodesh HaKodeshim heißen, das ist ein bisschen verwirrend. Man meint hier, der ganze Tempelberg war ja heilig, und das Komplex vom Tempel war heilig, aber der Hof war noch heiliger, das ist im Tempelhof, haben sie das zu essen. Veselecha terumat matanam, das sei die hebe ihre Gaben, also was sie dir schenken, der Cholte nur von Israel, als was sie heben, die Bnei Israel. Lecha natatim gib ich dir, ulvanecha und ulivnotecha zu deinen Söhnen und deinen Töchtern, itcha mit dir lechok olam wie ewig. Kol taor beveitcha, yochal oto jeder, der Ritual rein ist, darf es essen bei dir. Kol chelev yitzar, das Fett vom Öl. Vechol chelev tirosh, das Fett vom Wein. Es gibt doch kein Fett auf dem Wein. Nee, das ist biblische, poetische Sprache. Chelev heißt nicht wörtlich das Fett, die Lipiden. Chelev hier meint das Gute, das ist ein guter Teil, ja. Vechol vedagan und vom Getreide, reshitam, das erste, sheitnu lashem, die sie dem Ewigen geben, lechanatadim gebe ich dir. Das ist, was wir gesehen haben. Es gibt so ein Ding, Truma, und das soll Chelev sein, das heißt qualitativ gut. Es gibt auch eine Halacha, man darf nicht vom Schlechten nehmen für die Truma. Ich habe 100 Kilo, davon sind 2 Kilo verwesen. Dann nehme ich diese 2 Kilo für Truma. Nee, das geht nicht. Gut? Bikurei kol asher ba'arzam, die Erstlingsfrüchte von alles, was in ihrem Land ist, asher yaviu l'Hashem, die sie dem Ewigen bringen, l'chaye ist für dich, kol ta'o b'vetcha yochlen, alle Reine bei dir zu Hause dürfen es essen, kol cherem b'Israel, alles was als sogenannt cherem geheiligt wird, geht für die Kohanim, l'chaye, für dich. Kol peterechem l'chol basar asher yakrivu l'Hashem, jedes Erstgeborene für jedes Fleisch, die sie opfern werden zu Gott. Und übrigens, hier meinen wir nicht opfern, nicht zwingend, dass geschächtet wird, weil wir haben ja auch die Menschen, das heißt, das Geld wird geopfert, ja, das Geld wird gegeben. Bei Adam und bei Mensch und bei Tier. Lierecha, das ist für dich. Achpadot, ifdet, bechor Adam. Bei den Menschen geben sie dir nicht die Kinder, die haltst du nicht, sondern sie werden ausgelöst. Und, ja, ve'et bechor Abema, tmeat, ifdet. Und man muss auch auslösen, die erstgeborene, nicht koschere Esel. Uf du jaf mir ein Chodesh Tifte, wenn die Kinder einen Monat alt werden, dann findet die Auslösung statt. Ja, nur Erstgeborene, ja. Berakrakes, wir haben 60 Schkalim im Shekel Kodesh, du kriegst 5 Schkalim, ja. Ein Shekel hat 20 Gera, um zu wissen, was für ein Gewicht das hat. Ach, Bechor Shor, Bechor Kesser, Bechor Ezlo Tifte, die Erstgeborene, zähme koschere Saugetieren werden nicht ausgelöst, sondern sie werden als Opfer gebracht. Uf saram yelach. Und das Fleisch kriegst du, kachasert nufa uchushorat yamin yelacha. Wie der rechte Fuß und die Brüste von Speiseopfer, also vom Friedensopfer und Dankesopfer. Kol trumot hakodashim esheru b'nei Israel Hashem natati lecha ulvanecha v'nivnotecha. Alle heben von den Opfern. Also es gibt einen Teil von jedem Opfer fast, das dem Kohen zukommt. Ja? Das sind die Matnot Kehuna. Und damit finanzieren wir die Arbeiter Kohanim, die sonst nichts hatten. Stimmt? Sie hatten ja Land. In einer egalitärischen, agrarischen Gesellschaft ist, wer kein Land hat, ist eben nicht egalitär, sondern ausgeschlossen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, CEO von Telekom, also Gründer und CEO vom Telekom-Unternehmen IDC, ist dann Bart Schuvar, hat ein Buch geschrieben, I'm not the boss, I just work here, wo er erklärt, wie er eigentlich dazu gekommen ist, um religiös praktizierend fromm zu werden. Und einer der Dinge sagte, er suchte als Geschäftsmann immer, wo ist der Vorteil für jemanden? Und deshalb, die Bibel müsste doch geschrieben sein von jemandem, der daraus einen Vorteil bezieht. Ja, könnte das die Kohanim sein?
Wir kriegen ja eine Menge Dinge. Und tatsächlich gibt es Leute, die gerne traditionelle Werten und Konzepten verweigern wollen. Und sie wollen dagegen, also kämpfen ist jetzt nicht das Wort, das sie selbst nützen würden, aber sie wollen dagegen kämpfen. Wollen gerne sagen, dass ein Teil vom Tanach eigentlich von der Hand von Kohanim stammt. Und der Typ von IDC hat so angeschaut, sei der komisch, wenn die Kohanim das geschrieben hätten, warum haben sie sich selbst ausgeschlossen, dass sie kein Land bekommen? Merkwürdig. Ja, vielleicht ist das dann für die Großgrundbesitzer. Aber hier ist das Problem, denn das Land ist egalitärisch verteilt und jede 50 Jahre gibt es ein Reset. Alle bekommen die ursprünglichen Ländereien zurück. Also vielleicht ist die Tora kommunistisch. Ja? Und da haben wir das Problem, dass die Tora eigentlich eben nicht verhindert, dass Menschen, also die Tora möchte, dass wir verhindern, aber die Tora an sich verhindert nicht, dass Menschen arm werden. Es kann arm und reich geben. Ja? Menschen dürfen investieren, Menschen dürfen erfolgreich sein und es kann Differenzen zwischen Menschen geben. Es gibt Differenzen zwischen Menschen und dann haben wir einen Befehl, dass wir sorgen, mehrere Befehle, dass die Armen eben nicht alleine gelassen werden. Aber es ist nicht so, dass wir Privateigentum abschaffen. Also auch das ist nicht der Fall. Nachdem er genug gesucht hat, kam er auf Schlussfolgerung, dass die Tora einander ergänzende, asymmetrische, aber einander ergänzende Rechte und Pflichten gibt, so dass keiner davon mit allem kommt. Ja, es gibt eine Vermischung von Rechten und Pflichten, die so sind, dass alle etwas davon haben und keiner hat alles davon und das schafft wiederum Gleichheit auf eine eigene Art. Ja, und deshalb sagt er, das hat keine Interessengruppe geschrieben, das kommt von Gott. Das ist eine sehr vernünftige Analyse, auch nicht die einzige, aber ich meine, es gibt auch viele andere Argumente, die sehr wichtig sind, um die Schönheit unserer Tora zu entdecken, aber an sich ein sehr schönes Argument, das auf dem großen Thema von heute stützt. Also, jetzt, dass wir die Matnot Kohuna haben, wollen wir mal sehen, da gibt es einige, die mit der Landwirtschaft verbunden sind. Wir haben schon mehrmals von Truma gesprochen. Wen, und dabei haben wir von Getreide, Wein und Öl gesprochen. Wein und Öl stehen stellvertretend für jene landwirtschaftliche Erträge, aus dem man Wein und Öl herstellt. Also Wein aus Raps und Öl aus Äpfeln, nee, nicht. Also Wein aus Trauben und Öl aus Oliven. Wir haben verschiedene Halachot, wo eigentlich diese drei Nahrungsgruppen, ja, Getreide, Trauben und Oliven mit Olivenöl, einen besonderen Status bekommen. Das waren die wichtigsten Lebensmittel. Und bis heute haben sie eine sehr große Bedeutung. Was nicht heißt, dass diese Gesetze sich nur darauf beziehen. Alles, was in Israel wächst, insofern es tatsächlich etwas ist, das gepflanzt, eingepflanzt wird, das wächst und das man beschützt als Bauer, all diesen Dingen kommen unter den Gesetzen von Trumot und Masrot. Also, was wird, das heißt Getreide, aber auch Pseudogetreide, Reis und wie heißt das andere Ding dort, Millet. Hirse, danke. Und Früchte, Gemüse, was Sie wollen, das alles zählt zum landwirtschaftlichen Ertrag. Wenn es aber nicht beschützt wird vom Bauer, ich komme gleich, ich glaube zu wissen, was jetzt kommt. Wenn es nicht vom Bauer geschützt wird, warum? Weil es Hefker ist. Es wird eben nicht geschützt, weil es gehört keinem. Es ist herrenlos. Dann gibt es keine Mitzvah von Trumot und Masrot. Trumot und Masrot gelten nicht, wenn ich im Wald ja, ein paar Äpfel finde und sie mitnehme. Sie gelten deshalb auch nicht jedes siebte Jahr, Schmittah. Weil im Schmittah es verboten ist, um den Ertrag des Landes abzusperren. Man muss jeden zulassen, auf dem Feld zu pflücken, was er will. Und deshalb ist es herrenlos. Und weil es herrenlos ist, gibt es keine Trumot und Masrot im Schmittah-Jahr. Jede sieben Jahre in Israel. Okay. Das ist für, was man nicht schützt. Was ist mit dem, das Ertrag vom Boden, von der Erde eingepflanzt wird? Dazu möchte jemand etwas sagen. Nicht?
Was nein, ist das? Ich wollte fragen, ist da nicht ein Unterschied zwischen einer Torah und einer Banane?
Ja, stimmt, das sage ich gleich. Aber ich wollte erstens von etwas anderes, das Sie erwähnt haben, letztens sprechen. Pilze. Mhm. Ich dachte, das kommt jetzt.
Ja.
Pilze gelten nicht als Ertrag vom Boden. In der Sprache unserer Weisen wachsen die Pilze von der Luft. Ja, es ist was anderes, auch biologisch was ganz anderes. Pilze haben keine, stehen nicht unter Trumot und Maßwort. Dann, die Frage wurde gerade gestellt, ob es eine Differenz hier gibt zwischen von der Tora und rabbinisch. Stimmt. Wir auch in bestimmten anderen Alochot, Getreide, Trauben und Wein, Oliven und Olivenöl, das ist das Gesetz der Tora. Alles andere kommt vom rabbinischen Gesetz. Das stimmt. Und es gibt einige Differenzen, wo im Zweifel wir anders mit rabbinischen Fragen umgehen, also mit Fragen des rabbinischen Verbotes, als mit Fragen der Torah-Verbote. Es heißt, also erstens, in der Reihenfolge, wie wir, wenn wir jetzt Bau in Israel sind, ja, und es ist zu Tempelzeiten, ist das Erste, was wir tun, ist, wenn die Früchte anfangen zu wachsen, oder die Gemüse, wenn es von den 7 Arten ist, mit denen Israel gesegnet wurde, dann geht man auf dem Feld und man sieht die erste, die anfangen wachsen, nimmt einen roten Faden, bindet es rundum. Und damit man einige Wochen später zurückkommen kann und jene Früchte, Gemüse sind es nicht, aber jenes Obst, jenes Getreide zurückfinden können, um es festlich als Erstlingsfrüchte zu bringen. Man bringt sie in den Tempel, sie werden vor dem Altar am Boden gelegt und dann kriegen die Kohanim das. Das heißt Bikurim. Das machen wir heutzutage nicht, weil wir eben kein Bet HaMikdash haben. Nachher wird die erste Hebe ausgesondert. Nicht die erste Hebe technischerweise, sondern die große Hebe. Sie heißt Teruma Gdola. Teruma Gdola gibt man dem Kohen. Die Tora schreibt nicht vor, wie viel Teruma Gdola man auszusondern hat. Die Weisen haben das festgelegt, haben ein bisschen Flexibilität gegeben. Zwischen 1,6 und 2,5%. Einmal, dass man die Teruma Gdola ausgesondert hat, soll man von was übrig bleibt 10% aussondern. Deshalb ein Zehntel. Auf Englisch Tithing heißt es. Das kommt vom Zehntel. Und dieses Zehntel gibt man einem Levi. Der Levi darf es noch nicht essen, er muss davon ein Zehntel aussondern, den er einem Kohen gibt.
Das ist der Maaser.
Rishon, das erste Zehntel. Ja. Und daraus kommt Trumat Maaser, die Hebe des Zehntels. Und dann haben wir, was sind es, von 102 Kilo haben wir jetzt 100 Kilo, die übrig bleiben. Nein, weil 90 Kilo, was ist das? 90 Kilo von 102. Warum fange ich mit 102 an? Weil wir erstens die große Hebe hatten. Ich mache mein Leben leichter. Ich muss nicht mit so vielen Zahlen nach dem Beistrich rechnen. Dann nehmen wir nochmal ein Zehntel. Diesmal ist es 9 Kilo, weil ein Zehntel von 90 9 ist. Und das ist, kommt darauf an, wann. Im Zyklus der 7 Jahre vom Schmittah, und im Schmittah selbst gibt es keine Aussonderungen dieser Art. In diesem Zyklus, im ersten und zweiten, im vierten und fünften Jahr, sondern wir den zweiten Zehntel aus. Das heißt Maaser Sheni. Das soll man in Jerusalem zu Tempelzeiten unter Berücksichtigung einiger Regeln der rituellen Reinheit essen. Und was ist aber im dritten und sechsten Jahr, dann bringen wir es nicht nach Jerusalem, sondern wir geben es den Armen. Das heißt dann, der gleiche zweite Zehntel heißt plötzlich Maaser Ani, das Zehntel der Armen. Allerdings haben wir hier zwei große Probleme. Erstens, wenn ich im Bau bin und ich lebe weit weg und sagen wir mal, ich werde jetzt, sollte sich jemand hier im Raum mit Botanik gut auskennen oder es später anhören, wird herauskommen, dass ich sehr viel Blödsinn jetzt sage, aber es ist kein halachischer Blödsinn, nur botanischer Blödsinn. Nehmen wir jetzt an, im April haben wir Gerste, im Juni haben wir Weizen, bisher ist noch nicht blöd für Israel, im Juli haben wir Datteln, im August haben wir Pfirsichen, im September gibt es Feigen, im Oktober gibt es Oliven. Ja, also ich versuche es mehr oder weniger nach meinen besten Kenntnissen abzuschätzen, aber es kann auch immer sein, dass ich viel plötzlich sage. Ja. Jeden Monat werde ich aus Tveria zu Fuß, ja, mit meinem Esel, von Tveria 200 Kilometer nach Jerusalem reisen, um ein bisschen Maaser Sheni zu essen, das ist verrückt. Wie kann ich das machen? Dann werde ich vielleicht warten bis zum nächsten Yom Tov. Aber nach einigen Monaten, dass ich meine Trauben, ich bin noch nicht zu den Trauben gekommen, die so in Oktober, November reinkommen, wenn ich die jetzt von Sukkot bis Pesach lagern muss, dann habe ich nichts mehr. Was machen wir? Dann sagt die Tora, weißt du was, du hast viel Ertrag, du kannst es nicht hinbringen, kein Problem. Man nimmt Geld und man löst die Heiligkeit der Früchte auf dem Geld auf. Und dann nimmt man das Geld zum nächsten Yom Tov und kauft sich dann zu essen. Und dieses Essen bekommt die Heiligkeit von Maaser Sheni. Gut? Super. Dann hat man jetzt Maaser Sheni zu essen. Ja, bitte?
Ich meine, was heißt das, bekommt man die Heiligkeit? Habe ich was davon, wenn ich was Heiliges esse?
Ich erfülle damit eine Mitzwa und ich darf es nur unter Berücksichtigung der Regel essen.
Ja, aber ist da die Vorstellung von einer realen Veränderung der Substanz da? Weil das ist, finde ich.
Die Tora nützt so eine Sprache nicht.
Okay.
Ja. Es gibt keine Transsubstantiation.
Nein, es klingt korrekt. So.
Es ist die Heiligkeit besteht darin, ich will es mal anders sagen, versuchen wir statt von Substanz zu reden, wo ich nicht genau weiß, wie diese zu definieren, sprechen wir halachisch. Und schauen wir es, sagen wir es auf Weise praktisch an. Was hat dieses Gesetz an sich, diese ganze Gesetzgebung, die wir bisher gesehen haben? Wir finanzieren die öffentlichen Beamten, Kohanim im Tempel. Was ist mit den Leviim? Was haben die so getan? Sie hatten keine Felder.
Lehrer.
Eben, von Tanach wissen wir, dass die Leviim überdurchschnittlich in öffentlichen Ämtern beschäftigt waren. Ja? Wer wird sich beschäftigen, um Richter zu werden, um, ja, heute ist es ein hoch angesehenes Beruf, was auch noch ein Budget von der Regierung gibt, weil alle Steuern zahlen, aber das war nicht immer so, ja? Also, wer möchte Richter werden, wer möchte Lehrer werden, überhaupt Lehrer werden, Leiter zuständig. Ich habe eine tolle Umfrage in Israel gesehen, wo man hat eine Umfrage durchgeführt, welche Berufe am höchsten angesehen werden, und die Lehrer gehörten zu den allerhöchst angesehenen in Israel. Das ist eine jüdische Sache, das lässt sich in keinem anderen Land sehen. So. Die Lehrer, sie werden noch immer schlecht bezahlt, aber wenigstens haben sie Ansehen. Ne? Wer möchte, ich weiß, es gibt eine ganze Menge öffentliche Ämter. Wenn jeder sich um sein Feld kümmert, hat er keine Zeit dafür. Ja? Keine will. Es gibt Leute, die sind in diese Bredouille. Sie haben kein Land. Dafür kriegen sie Steuer. Das heißt, es ist ein System für öffentliche Ämter. Funktioniert hervorragend. Okay. Truma und Maaser Rishon. Die Kohanim sind da im Tempel, was sie bekommen, ist zum großen Teil solches, dass man nur unter Berücksichtigung der strengen Regel der Heiligkeit essen darf. was die Levin bekommen, dürfen sie auch ohne Berücksichtigung der Regel der Heiligkeit verzehren. Nun, bleiben wir jetzt mit dem, das heißt, das ist jetzt bezogen auf den Tempeldienst, auf den Tempel und auf öffentlichen Ämter. Was ist mit dem Maaser Sheni? Den Maaser Sheni esse ich doch selbst. Die Antwort ist, plötzlich sind es nicht nur die anderen, die es machen, nicht nur die Kohanim sind im Tempel, sondern wir alle gehen hin. Wir alle gehen hier für Yom Tov. Und was tun wir, wenn wir dorthin gehen zu Yom Tov? Wir essen Nahrung, die eigentlich vergleichbar ist mit Korbanot. Es ist nicht Korbanot an sich, wir haben auch Korbanot gegessen. Korbanot sind allerdings Tiere und Mehlopfer. Mehlopfer haben nur die Kohanim gegessen. Das heißt, eigentlich nur Fleisch als Korbanot. Und was hat man dann zum Beispiel? Man brauchte Beilagen. Auch die Beilagen waren heilig. Ja? Maaser Sheni. Toll. Ja? Die Beilagen waren auch heilig. Was damit entsteht, ist, dass alle Menschen, Männer und Frauen, Junge und Greise, ungeachtet, ob sie jetzt in Jerusalem leben oder hunderte Kilometer davon entfernt sind, jeder hat die Mitzwe, um heilige Nahrung zu verzehren. Und das ist, was geschieht. Und weil ich nicht diese Früchte, dieses Obst so lange halten kann und meine Tomaten bleiben nicht frisch, dann komme ich mit Geld von Maaser Sheni nach Jerusalem. Und wir machen ein großes Essen im Hilton. Achtung, das ist jetzt nicht unter dem normalen Herrscher oder Mahadrin, das ist unter dem Maaser Sheni Herrscher. Zugelassen nur nach dem Mikwe-Besuch und möglicherweise einige andere Dinge. Und dann isst man alles Nahrung, auch solche Nahrung, die nicht unter der Gesetzgebung von Maaser Sheni kommt, kann man damit kaufen und sich ernähren und es ist heilig. Und dann kann ich mal Bier zu Maaser Sheni machen und ich kann Fleisch haben und Pilze und Milch, ja, nicht gleichzeitig natürlich. Das alles. Und jetzt aber, wenn ich das mache, habe ich noch immer ein kleines Problem. Denn es dürfte so sein, dass ich gerade so eine Quantität Maaser Sheni habe, dass ich es nicht schaffe, alleine zu essen. Ja?
Ich bin noch immer über diese Heiligkeit des Essens, ja. Und ich frage mich, also was ist, wenn ich zum Beispiel sagen würde, dass Essen ausgelöst wird mit Geld und dann verliere ich auf dem Weg das Geld. Kann ja sein,
völlig.
Und dann leiht mir jemand anderer Geld und dann kaufe ich darum Essen, wenn ich in Jerusalem bin. Ist das dann noch immer heilig?
Nee.
Also es ist nur, wenn ich das physisch...
Das Geld hat die Heiligkeit,
ja. Ja. Und was ist, wenn, aber habe ich dann eine Mitzwe gemacht, wenn ich nach Jerusalem gegangen bin? Das ist zumindest
eine andere Mitzwe. Die Mitzwe von nach Jerusalem gehen für Pilgern, ja, aber die Mitzwe von Maaser Sheni essen nicht. Allerdings, wir haben noch nicht alles richtig ausgelegt. Weil bisher haben wir nur gesprochen, von wie die Dinge sein sollen. Solange wir nicht davon sprechen, was ist, wenn es nicht korrekt ist, dann verstehen wir nicht, wie wichtig das ist. Was ist, wenn wir uns nicht an diese Regel halten? Was ist, wenn ich jetzt in Israel lebe, ich habe im Garten einen Dattelbaum und ich nehme mir jetzt ein paar Kilo Datteln nach Hause, mache einen schönen Salat und wir essen davon. Die Antwort ist, es ist mehr oder weniger so verboten wie Schwein. Ja, jetzt nicht ganz, warum? Weil wir hatten der Doreiter der Rabbanan, wenn es nicht Datteln sind, sind Trauben. Ich habe Trauben und ich esse sie, ja, dann ist es in einer Hinsicht schlimmer als Schwein zu essen, wenn ich sie als Tevel esse. Das heißt Tevel, vor dass man daraus die Abgaben ausgesondert hat. Es ist streng verboten, es zu essen.
Aber ich dürfte es theoretisch im Garten essen, oder?
Also wenn ich jetzt mitten, ich bin dran, meinen Weinstock zu pflegen, dann nehme ich hier eine Traube oder zwei, wie ich dort stehe. Ja, das ist kein Problem. Es ist erst, wenn man die Dinge richtig pflügt und für jede Kategorie vom landwirtschaftlichen Ertrag gibt es Halachot. Was heißt gepflückt? Ja, weil weiß ich, bringe sie nach Hause in den Silo, mache einen schönen Haufen davon, das ist für das Getreide, oder gewisse andere Dinge, ja, was man mit jeder Kategorie tut. Für das meiste Obst und meiste Gemüse ist es einfach das Pflücken an sich. Ja, dann muss ich schon Trumot und Hasrot aussondern. Hat man das nicht gemacht, dann verletzt man ein Verbot von der Tora. Ja? Jetzt sehen wir, wichtig das ist, dass ich die Möglichkeit habe, Maaser Sheni auszusondern. Und jetzt darf ich es nicht essen, vor dass ich in Jerusalem bin. Und wenn ich es doch essen will, dann kann ich es auslösen. Dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, es zu essen. Sonst bleibe ich mit unverzehrbarem Ertrag. Das ist eigentlich was... Gut, wenn ich jetzt Maaser Sheni habe und ich esse es aus Rabbi Yerushalayim, dann habe ich auch etwas Verbotenes gemacht. Und ich esse Truma, und ich bin kein Kohen, oder ich bin ein Kohen, aber nicht rituell rein, oder ich esse Maaser Sheni und ich bin nicht rituell rein. All das sind Verboten von der Tora, die man nicht begehen darf. Das heißt, diese Methode, wie eigentlich die Dinge auszusondern, ist ganz wichtig. Diese Gesetze, wie alle unsere anderen Gesetze, gelten für ewig, das heißt, sie gelten noch immer heute. Allerdings kann man sie nicht ganz ausleben. Man kann sie nicht ganz ausleben, weil die Maaser Sheni kann ich jetzt nicht essen. Der Kohen kann seine Truma nicht essen, weil wir alle rituell unrein sind. Wer je auf einem Friedhof war, ist rituell unrein und kann nicht rein werden, bis wir wieder das Ritual mit der Aschen der roten Kuh, Paraduma, Afar Paraduma, wieder haben. Und die Bedingungen, um das zu haben, sind einfach nicht vorhanden und deshalb haben wir es nicht, seit nahezu 2000 Jahren. Das heißt, wir sind alle rituell unrein. Dann gibt es noch andere Gründe, weshalb wir unrein sind. Das ist alles jetzt nicht, ich muss sie nicht alle auflisten. Die Wirklichkeit ist, wir können heutzutage weder Maaser Sheni noch Truma essen. Challah übrigens, ich habe auch ein Stück von über Challah gelesen. Was ist Challah? Alle wissen, Challah ist das Brot von Shabbat, das stimmt nicht. Challah ist das Brot, ob es jetzt geflochten ist oder nicht, ob es zu Shabbat gegessen wird oder wochentags, ist das Brot, das ein Jude hat einen Teig gemacht und das Brot gebacken. Und daraus hat er dann eine Pflicht, um Challah auszusondern. Wenn man die Mitzvah erfüllt hat, dass man Challah für den Kohen ausgesondert hat, dann das ist, was man dann im Volksmund Challah nennt. Challah ist eigentlich eine Portion, das heißt ein Brötchen. Ja? Eigentlich sollte man ein Brötchen dem Kohen geben, allerdings ein kleines Problem, der Kohen kann es nicht essen. Und deshalb tun wir nur ein klein bisschen aussondern und entsorgen es respektvoll durch zum Beispiel Verbrennen. Ja? Das soll für uns ein Leitfaden sein, wie man mit den anderen Gesetzen umgeht. Wenn ich die Challah nicht essen kann, oder der Kohen die Challah nicht essen darf, dann werde ich auch nicht ein großes Brötchen aussondern, sondern ein bisschen. Das Minimum, mit dem ich meine Pflicht erfülle. Das soll noch irgendwie zu sehen sein, also nicht irgend so etwas Mikroskopisches, aber ja, etwas, ein Kesait oder je nach verschiedenen Minagim, wie das umzusetzen, nicht mehr. Das Gleiche versuchen wir womöglich mit anderen Dingen, wenn wir praktisch werden. Aber ich bin noch nicht beim Praktischen, ich muss noch eine Kleinigkeit sagen. Ich war gerade, jemand hat eine Frage gestellt, wenn ich gerade dran war, Folgendes zu erklären. Ich habe so viel Maaser Sheni, ich kann es nicht alles essen. Wie kann ich in der Tat, ich bin jetzt für Yom Tov, da ist es Shavuot, einen Tag, dann bleibe ich halt noch einen Tag in Jerusalem, um ein bisschen noch was Heiliges zu tun und noch einen Tag für Tourismus. Ja, in drei Tagen werde ich nicht so viele Weizen essen können. Ich habe ganz viel Maaser Sheni. Was mache ich jetzt? Die Antwort ist, wenn man viel zu essen hat, macht man was? Ja, macht der Kiddush, ein Fest. Ja? Und die Tora spricht davon, dass man, wenn man feiert für die Feiertage, dass man die Bedürftigen nicht vergessen, sondern den Levi einladen. Man soll den Armen einladen, man soll Menschen, die keine Familie haben, einladen. Die Witwe, die Waisen, Leute, die übergetreten sind zum Judentum und deshalb nicht das ganze, die ganze Familie hinter sich haben, die das seit Generationen tun. All diese Menschen, wie feiert man jüdischerweise? Nicht doch, dass ich dem anderen etwas gebe, sondern ich tue ihm auch, aber ich tue ihm einschließlich, ich feiere mit ihm. Erst wenn ich mit den anderen feiere, erst dann habe ich eine Feier. Und die haben dann Maaser Sheni gegessen. Das heißt, effektiv hat Maaser Sheni zwei Funktionen gehabt. Eine Funktion ist, dass jeder Landwirt heilige Nahrung verzehrte. Und das zweite ist, dass alle Armen es auch tun konnten, obwohl sie keine Felder hatten. Weil sie vielleicht vor 30 Jahren große Schulden hatten und ihr Feld verkauft haben und sie haben nichts mehr. Ja? Oder ich weiß was. Und so ist das hat diese Gesetzgebung gleich verschiedene Aspekte in sich. Gut. Maser Ani, der Zehntel, der am dritten und sechsten Jahr ausgesondert wird für die Armen, dürfen die Armen zu jeder Zeit und überall essen. Es gibt keine Einschränkungen. Maser Sheni, nur in rituelle Reinheit im Beisein des Tempels in Jerusalem. Truma, nur für die Kohanim. Überall dürfen sie es essen, aber müssen noch reiner sein als für Maser Sheni. Wir können das nicht essen, was tun wir heute? Was tun wir heute, ist, was ich hier gebracht habe. Das ist ein Dokument von der OU auf Englisch. So. Ja, doch. So. Der weiße Blätter. Also für mich ist es nicht geblieben. Aber ist okay. Sie können mal reinschauen, bitte. Es gibt ein Sextor?
Ich kenne die Webseite.
Okay. Ja. Was Sie eigentlich tun, ist Folgendes. Wo die Halacha es ermöglicht, dass wir etwas in kleiner Quantität tun, dann tun wir das. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, dass die erste Hebe, die große Hebe, die Truma Gdola, davon sagt, schreibt die Tora nicht vor, wie viel man aussondern muss für den Kohen. Dann werden wir halt nicht 2% aussondern, wie die Weisen das vorgesehen hatten, sondern wir werden ein bisschen aussondern.
So ein Hundertstel oder so?
Nee, ein bisschen. Ein fast nichts. Ja? Der Hundertstel kommt gleich im Spiel. Ja? Das heißt, ein fast nichts werden wir bald sehen. Aber allerdings geht das nur für die Truma Gdola. Das geht nicht für die Truma, die der Levi aussondern muss. Denn der Levi kriegt 10%. Davon muss er selbst 10% aussondern. Das heißt, 1% vom Total geht wieder an den Kohen durch den Levi. Und dieses ist vorgeschrieben. Es ist so. Da kann ich nichts anderes tun, als das so auszusondern, wie es vorgeschrieben ist. Maser Sheni, je nach Jahr kann es Maser Ani sein oder Maser Sheni. Maser Sheni ist heilig, aber wir können auslösen. Und hier ist die interessante Sache. Es ist zwar unter normalen Umständen verboten, um der Kasse des Heiligtums, wenn ich das so nennen darf, ja, von Wert zu berauben, durch den, dass man Tricks macht. Aber es gibt mal Ausnahmen. Und das ist hier richtig. Erstens so, wenn man trotz den Richtlinien ein Gegenstand, der wertvoller ist, auf eine zu geringe Quantität Geld ausgelöst hat, dann ist es häufig wirksam. Hekdesh shave mane. Ein Hekdesh, das ein Talent wert ist, ein Mann an mane. Shepedau al shave pruta, das noch eine kleine Münze ausgelöst hat, ist padui, das funktioniert. Und also das kann man tun. Und in diesem Fall darf man. Man darf, weil was wird Hekdesh tun mit so viel Geld von Maser Sheni? Gar nichts. Wenn ich Geld zu Hause habe von Maser Sheni, dann ist das eine potenzielle Falle. Ich werde vergessen, dass es Maser Sheni ist. Ich werde damit Pizza kaufen. Und dann werde ich diese Pizza außerhalb Jerusalem essen, weil ich eben nicht in Jerusalem bin. Und damit habe ich Maser Sheni außerhalb Jerusalem gegessen. Streng verboten. Ja? Also es ist nicht erwünscht, dass man große Quantitäten Geld von Maser Sheni zu Hause haben soll. Zu Tempelzeiten war es anders. Da hatte ich reserviert und dieses Geld nehme ich mit und dann kaufe ich. Okay. Das heißt, wir können eigentlich eine Minimum-Wahrung definieren. Und diese Wahrung reicht. Eine Münze dieser Wahrung reicht, um auch sehr große Quantitäten von Maser Sheni auszulösen. Das heißt, ich kaufe jetzt 20 Kilo Jaffa-Orangen, Und dann schaue ich, ob diese Jaffa-Orangen tatsächlich von Israel sind, weil Jaffa ist heutzutage nicht nur aus Israel, sie vermieten den Namen auch an Orangenbaumen, also Bauer, die die richtige Orangen dafür einpflanzen. Und der Name, die Marke Jaffa ist das Besonderes. Und wenn sie tatsächlich aus Israel kommen, ich habe hier 10 Kilo, dann kann ich auch auf eine kleine Münze die Heiligkeit der Maaser Sheni von, also das ist von einem ganzen Kilo Orangen, was kostet ein Kilo Orangen? Ich weiß was, 4 Euro, keine Ahnung. Ja, gute Orangen. 4 Euro auf ein paar Cent. Auf wie viel? Die kleinste halachische Wahrung ist der sogenannte Brutar. Ein Brutar ist ein 40stel Gramm Silber wert. Dann schaut man sich mal an, was kostet 100 Gramm Silber oder ein Kilo Silber auf dem Weltmarkt. Es ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal hier. Silver Price. Was kostet ein Kilo Silber? So. Was kostet das? Also 590 Dollar circa für ein Kilo. Das heißt, ein Gramm ist fast 6 Dollar, ein bisschen weniger. Ja. Und ein Zehntel davon ist 60 Cent, nur 15 Cent. Das heißt, irgendwo rund um 15, das ist ganz viel, übrigens historisch, also von den letzten Jahrzehnten, 15 Euro Cent ist ein Brutar. Gewaltig viel. Ich erinnere mich, als ein Brutar ein bisschen mehr als ein Zehntel davon war. Also der Silberpreis ist enorm angestiegen. Und damit kann ich auch meine Kilo Orangen auslösen. Wenn ich jetzt eine Münze, eine 2-Euro-Münze, wie viel Mal gibt es jetzt? Nehmen wir jetzt an, es ist 10 Cent, nicht weil es ist mehr als 10 Cent, aber es lässt sich leicht damit rechnen. Das heißt, ich kann 20 Mal Tumot und Nasrot auslösen auf eine 2-Euro-Münze, wenn der Silberpreis so ist, dass ein 40stel von, dass ein Brutar 10 Cent ist. Ja, weil der Brutar etwas mehr als 10 Cent ist, dann muss man umrechnen. Und wenn das voll ist, was mache ich, wenn es voll ist? Man kann auch wechseln. Ja? Ich kann wechseln. Und das heißt, jetzt komme ich mit einer anderen Münze. Das kann ich einmal machen. Ich nehme jetzt eine 20 Cent Münze und ich löse den Inhalt von meiner 2 Euro Münze auf den 20 Cent. Und diese werde ich dann zerstören, weil ich kann nichts damit tun. Wenn ich es unterlasse, ich kaufe damit ich nutze es mit anderem Geld, um einen Kaffee zu kaufen, und dann trinke ich in diesem Kaffee ein bisschen Maaser Sheni, das darf ich nicht, ja? Aber meine 2-Euro-Münze ist wieder brauchbar. Und eigentlich, was wir tun, ist, wir tun noch etwas anderes, weil das ganze System hat noch halachische Einzelheiten, die ich gleich erklären werde. Wir lösen eigentlich alle Brutot außer eine aus der Münze und dann nützen wir diese Münze wieder, wir füllen sie wieder auf. Warum machen wir das? Ja, weil ich will nicht immer ein Kilo Orangen auslösen. Wie häufig habe ich 10 Kilo Orangen aus Israel, wo ich gerade jetzt Tomaten und Maaser nehmen will? Das ist nicht realistisch. Vermutlich kaufe ich 1 Kilo Orangen. Wenn ich bei 1 Kilo Orangen bin, dann bin ich schon recht nahe, ja, bei einer Brutar für die ganze Maaser Sheni tatsächlich wert ist. Was ist, wenn meine Maaser Sheni so gering ist? Ich habe eine halbe Kilo Orangen. Oder die Orangen sind günstiger, also kosten nur 2 Euro pro Kilo. Und jetzt ist der Maaser Sheni weniger als ein Brutar wert, ist nämlich ein Problem. Und deshalb sorgen wir, dass wir eine Münze haben, auf der wir bereits, die Halacha ist so, wenn man schon bereits einmal ordentlich Maaser Sheni ausgelöst hat für eine Brutar, das heißt Maaser Sheni war wert mehr als eine Brutar, kann ich auch geringe Quantitäten dort auslösen. Kostet mir jeweils ein Brutar, Aber es ist wenigstens möglich. Sonst ist es unmöglich. Das heißt, ich will eine Münze haben, auf der es schon eine Auslösung gab und die ordentlich war, und dann kann ich alles andere nachher auslösen. Und wenn sie voll ist, dann löse ich ihr Wert auf eine kleine Münze, entsorge diese Münze und nütze die große Münze wieder. Also es gibt Menschen, die wollen noch praktischer sein und sie machen einfach so einen, es gibt einen Clubs, ja? Man kann Mitglied eines Clubs werden in Israel. Die sorgen schon, dass sie die Münze haben und man macht die Auslösungen auf Rechnung von der Münze dort. Das heißt, eigentlich tun wir symbolisch, aber wirksam, die Maserschen, die Aussonderungen auslösen, ja? Weil wir versuchen, das so weit möglich zu umgehen. Nicht, weil ich keine Maserschen mag. Nicht, weil ich keine Maserschen essen will, ordentlich. Ich kann es nicht. Das gilt allerdings nicht für Maser Ani, was ich dem Armen geben soll. Armen gibt es noch immer heute. Und was ich dem Levi geben soll, Levim gibt es auch noch immer heute. Den Armen schuldet man die Maser Ani. Nur, wenn ich sowieso Tzedakah gebe, dann kann ich auch sorgen, dass ich genug Tzedakah gebe, um mehr als die Maser Ani zu geben. Damit kaufe ich von den Armen die Maser Ani ab. Schlussendlich, was soll ein armer Typ tun? Er kommt jetzt, betteln beim Bauer und der Bauer gibt ihm 20 Kilo Zwiebel. Was soll er mit 20 Kilo Zwiebel haben? Er hat keine Pfanne. Ja? Kriegt er was Geld, er soll sich eine Pfanne kaufen können. Ich weiß was. Damit erfüllt man die Gedanke von Maser Ani. Was ist mit Maser Rishon für den Levi? Eigentlich sollte man es dem Levi geben. Und die Poskim, als Juden in großen Zahlen zurück nach Israel gekehrt sind, haben sich auseinandergesetzt mit der Frage, wie geht man damit um? Und gibt man diese Dinge Unrecht? Das Gleiche gilt auch für die Teile des Tieres, die einem Kohen gegeben werden sollen. Und das Problem war folgendes. Wenn man die Abgaben nicht aussondert, dann darf man den Ertrag nicht essen. Wenn ich die Abgaben aussondere, aber ich gebe sie nicht an die dafür erzielte Personen, dann habe ich denen etwas enthalten, das denen gehört, aber essen darf ich. Je nachdem. Ja? Das heißt, es ist erwünscht von Kaschrut-Perspektive, von der Perspektive, dass wir uns eingewöhnen, wieder die Gesetze von die landwirtschaftlichen Gesetze von Israel zu leben, ist es erwünscht, dass man lernt, um damit umzugehen. Es soll Teil unseres Alltags sein. Der erste Schritt ist nicht, es dem Levi zu geben, sondern es auszusondern. Erst nach dem Aussondern kann ich überlegen, ob ich es dem Levi gebe oder nicht. Wenn ich jetzt sage, ihr müsst alle Aussondern dem Levi geben, dann werden alle Bauern sagen, und nicht alle, aber viele Bauern werden sagen, was, 10% meines Ertrages muss ich einfach gratis weggeben, wer finanziert das? Und eigentlich haben sie ein wenig Recht. Nicht ganz. Die Todora-Gesetze gelten auch für die Bauer heutzutage, aber sie haben recht im Sinne, dass ursprünglich jeder Landinhaber war, jeder Bauer war. Wir waren in einer agrarischen Gesellschaft und jeder hatte 10% gegeben. Aber jetzt sind wir dann in einer Gesellschaft, wo wir eine Situation schaffen, wo der eine Bauer, der schon ohnehin unter ökonomischem Druck arbeitet, die Kosten tragen muss, für was wir jetzt nicht erfüllen. Er muss für uns alle den Zehntel aussondern. Und dann werden ganz viele Bauern sagen, nee, machen wir nicht. Ganz viele Supermärkte werden sagen, machen wir nicht. Aus diesem Grund haben sich die Poskim geeignet, wir müssen es dem Levi nicht geben. Warum? Weil der Levi kann ja nicht beweisen, dass er Levi ist. Es ist so viel Zeit vergangen, seit Leviim besondere Aufgaben hatten. Ich meine jetzt nicht, die Hände der Kohanim zu waschen vor Yom Tov, als sie den Priestersegen sprechen. Ich meine tägliche Aufgaben. Die Leviim haben ihre Besonderheit längst nicht ausgelebt, die Kohanim auch nicht. Es gibt nur noch, was man nennt, Kohane Chazaka, Leviye Chazaka. Das heißt, wir erinnern uns, der Vater war ein Kohen und auch Großvater, ne, dann ist er auch ein Kohen. Warum war der Großvater ein Kohen? Weil sein Vater vermutlich ein Kohen war. Kann es sein, dass sich dort jemand reingeschlichen hat, der kein Kohen ist? Absolut. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einen Bekannten, der heißt Kohen, der ist kein Kohen. Warum? Sein Großvater ist an der irischen Grenze angekommen, ist von Osteuropa nach Irland emigriert. Und der Zollbeamte, der Immigrationsbeamte, konnte mit dem Namen Rosenbergen, Blickstein, was weiß ich, Blumenfrucht nichts anfangen. Und er nannte ihn Cohen. Jude Cohen. Er weiß, dass er kein Kohen ist. Aber vielleicht gibt es einen Cousin, der das nicht weiß. Außerdem, ein Kohen, der jüdisch heiratet, aber mit einer Frau heiratet, die er nicht heiraten darf, seine Kinder sind keine Kohanim, sie sind Chalalim. Das heißt, auch wenn der Vater ein Kohen ist und auch um die Mutter eine Jüdin ist, heißt es noch längst nicht, dass die Kinder alle Kohanim sind. Das heißt, über Zeit ist es möglich, dass es nicht wenig Leute gibt, die sich als Kohen ausgeben, die keine Kohanim sind, und dass es Leute gibt, die sich als Levi ausgeben, die keine Levim sind. Und entsprechend sagen wir, es gibt eine Regel, Hamotzi mechavero ala varaya, wer etwas wenn jemand eine geldliche, etwas Geldliches einfordern möchte, dann muss er beweisen, dass er dazu Recht hat. Du willst Maser Rishon? Bitte, kein Problem, ich gebe es dir gerne. Beweise mir, dass du Levi bist. Und heutzutage kann keiner das beweisen, weil das ganze System, das zu Tempelzeiten existierten, 2000 Jahre hinter uns ist. Und so kommt es, dass wir formell diese Mitzvot erfüllen, aber sie praktisch weitgehend umgehen. Ja? Aber formell erfüllen wir diese Mitzvot. Das geht so weit, dass wer in Israel Früchte und Gemüse und Getreide hat, von denen bestimmt Trumot und Masrot nicht ausgesondert wurden, weil ich selber der Bauer bin oder weil ich weiß, der Bauer hat es mir gegeben, hat noch nichts ausgesondert, dann macht man eine Bracha. Asherke die Schanung mit Zwotav. Was ist jetzt, wenn wir in Europa leben? Sorgt das Oberrabbinat Israels nicht dafür, dass alles in Ordnung ist? Die Antwort ist nein. Das Oberrabbinat Israel sorgt nicht dafür. Erstlich für den Export. In Israel werden Sie in viele Supermärkte sehen, dass in der Abteilung für Obst und Gemüse es einen Herrscher gibt. Das ist ganz bewusst so. Dafür, dass das gemacht wird, ein Maschiach kommt regelmäßig vorbei und schaut sich an, ob die Ware schon beim Bauer gemasert, wie das auf Jüdisch heißt, wurde, oder ob man das jetzt nachholen soll und macht es ordentlich. Es gibt Talachot, wie man das macht. Ja? Tut man das nicht, kauft man einfach Obst und Gemüse, ohne zu wissen, was damit geschehen ist, dann muss man das selber nachholen. Und zwar ist es häufig ein Zweifel, es ist nicht sicher. Und wenn es ein Zweifel ist, dann macht man keine Bracha, aber man muss es dann auch mal tun. Ja, das ist wie das Ganze funktioniert. Und hier ist eine Einleitung, wie macht man das? Wichtig dabei ist zu verstehen, dass es keine Gebete hier sind, sondern es sind, also die Bracha ist ein Gebet, aber alles andere sind keine Gebete, sondern Deklarationen. Die Halacha lässt zu, dass ich jetzt, sagen wir mal, das hier ist ein Dattelkuchen, viele Datteln zusammengepresst, von denen man noch nicht Trumot und Masrot ausgesondert hat, dann kann ich so mit einem Laser drauf scheinen. Ich mache kleine Würfel in meinem Gedanken. Ich sehe jetzt so ein Gitter, sage ich, das sind jetzt 100 kleine Gitter. Anderthalb von diesen Gittern, das ist für die Truma wird sein. Davon wird ein bisschen Truma Gola sein und 1% wird Trumat Maser sein. Da gibt es 10 Gitter, die werden. Ja, ich kann das so machen. Und ich brauche nicht mal einen Leser. Es reicht, auszusprechen, zu verkünden, was man will. Allerdings, nach unserer Übung, wenn wir die Mitzwa ordentlich erfüllt haben, bleiben wir mit einem Stückchen, das Truma ist, und Truma darf sich nicht mit dem Rest vermischen, weil das nicht verzehrt werden darf. Also, die Art und Weise, wie man das tut, ist, man sagt, gut, 1% muss ich loswerden, kann ich nicht anders. Etwas mehr als 1%. Dann schneide ich halt etwas mehr als 1%. Ich habe einen Dattelkuchen, der wiegt 10 Kilo. Ja, dann nehme ich 110 Gramm. 100 Gramm ist 1%. 110 Gramm ist etwas mehr als 1%. Ja? Vielleicht habe ich zwei linke Hände oder keine genaue Waage und dann reiße ich halt 2% ab. Das funktioniert auch, das ist nur schade für das Rausgeschmissene. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, hier habe ich das Ausgesonderte, das Stück, und hier habe ich meinen Dattelkuchen. Was hier in diesem Stück an der Nordseite extra ist, mehr als 1% vom Ganzen, weil das Stück ist ja mehr als 1%, was mehr als 1% ist, sei es 10 Gramm oder sei es 3%, wie viel ich ausgesondert habe. Was mehr als 1% ist, ist Truma Gdola. 1% an der Südseite, mit noch 9 ähnlichen Teilen an der Südseite von meinem Dattelkuchen, die werden Maser Rishon. Dieser 1% im Stück
der ein Zehntel von Maser Rishon ist, da wird Torumat Maser. Das ist jetzt Torumat. Dieses Stück muss ich respektvoll entsorgen. Jetzt habe ich hier an der Südseite 9 Würfel, also in meinem Kopf, ja, 9 Teile Maser Rishon, die ich essen darf. Müsste ich einem Levi geben, weil der Levi sich nicht ausweisen kann, dann werde ich das essen dürfen. Aber es gibt hier auch an der Nordseite, ja, eine ganze Menge, die noch immer nicht verzehrt werden darf, weil noch kein Maser Sheni oder Maser Ani ausgesondert wurde. Also an der Nordseite wird ein Zehntel von was übrig bleibt, Maser Ani oder Maser Sheni sein. Also je nach Jahr. Wenn ich weiß, welches Jahr, aus welchem Jahr die Datteln sind, welches Jahr wir haben, dann kann ich sagen, was es ist, und sonst sage ich das oder dann muss das. Und wenn es Maser Sheni ist, dann wird Maser Sheni ausgelöst mit einem Zehntel, mit einem Fünftel extra. Das heißt, es gibt ein Gesetz, dass wenn ich meine eigene Maser Sheni auslöse, dann muss ich hinzufügen 25%, sodass vom Total der Zusatz ein Fünftel ist. Ja? 25% von 125, also, sorry, 25 Teile von 125 ist ein Fünftel. Ja. Die sollen beide zusammen auf eine Pruta in der Münze, die ich dafür reserviert habe, ausgelöst werden. Und dann darf ich davon essen. Nur ist es nicht so einfach, weil der Schiur noch nicht ganz fertig ist, der muss jetzt fertig sein. Aber ich muss erwähnen, dass es weitere Gesetze von der Landwirtschaft gibt. Wir haben nur von Maser und Trumot gesprochen. Es gibt so ein Ding, das heißt Orla. Die ersten 3 Jahre, dass ein Baum wächst, sind die Früchte von diesem Baum dem Verzehr verboten. Für einen großen Teil der Geschichte, der Weltgeschichte, war das kein großes Problem. Heutzutage haben wir moderne Agrotechnik. Und die Bauer, die lieben es nicht, auf einen Leiter zu klettern, um ihre Kirschen zu pflücken. Und deshalb kamen kluge Köpfe darauf, man könnte doch einfach junge Bäume haben. Und wie die Bäume ein bisschen alt werden, raus damit. Wir wollen Bäume, wo man eigentlich entweder am Boden steht oder vielleicht so auf einem Wagen, aber nicht allzu hoch, und pflückt alles und fertig. Das heißt, es gibt Industrien, wo es nicht wenig junge Bäume gibt. Außerdem gibt es auch einige andere Technologien, die dafür sorgen, dass Orla ein größeres Problem sein kann, als man sonst vermutet. Also es gibt das. Auch das wird garantiert, wenn man in Israel mit einem Koscher-Zertifikat Früchte und Gemüse kauft. Was tun wir außerhalb Israel? Außerhalb Israel haben wir keine Möglichkeit herauszufinden, was ist. Aber es gibt Tabellen im Umlauf, die von Instituten hergestellt werden, die sich mit der Agrotechnologie auskennen, von denen man wissen kann, bei welchen Arten es einen erheblichen Prozentsatz gibt von Orla und welche Arten nicht. Ja? Zum Beispiel Trauben aus Israel sind disproportionell betroffen von diesem Problem. Warum? Weil es eine schöne Weinindustrie in Israel gibt. Und diese Weinindustrie ist koscher. Das heißt, alle koscher Trauben werden disproportionell in Wein verwandelt. Und wenn es schon exportiert wird, das ist die Ware, die in Israel nicht verkauft werden kann. Ich sage nicht, dass alle Trauben aus Israel Orla sind, aber der Prozentsatz dürfte sehr hoch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es 10% ist oder 5% oder 20%, aber Trauben aus Israel sind ein Problem. Es gibt viele andere Früchte, wo es gar keine Probleme gibt. Ich habe, ich kann gerne Tabellen aussuchen für die sich weiter informieren davon. Es gibt auch noch ein anderes Gesetz. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es sozialbezogene und tempelbezogene Mitzvah dieser Art gibt. Hier ist eine Mitzvah ein bisschen schwer, das einzuordnen. Und damit will ich die Brücke zu Basar B'Chalav schlagen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Chadash. Das gilt auch außerhalb Israel, allerdings ist es noch strenger in Israel. Getreide, das eingepflanzt wird, wenn wir, also Ertrag, Getreideertrag darf man nicht essen, bis zwischen der Zeit, dass es eingepflanzt wurde und der Ernte, und dem Moment, wenn ich es essen will, Pesach vorbeigekommen ist. Am zweiten Tag Pesach hat man ein besonderes Opfer im Tempel gebracht, nämlich Korban HaOmer. Das war das einzige Mal im Jahr, dass man ein Gersteopfer gebracht hat. Und ab diesem Moment durfte man das neue Getreide essen.
Für Österreich ist das nicht ein besonders großes Problem, weil eigentlich hier kaum etwas so spät eingepflanzt wird. Wintergetreide wird in der Regel, sagen wir mal, im November eingepflanzt. Ja? Sommergetreide kann man schon im Dezember aussehen. Manchmal geht es ein bisschen später, Jänner, Februar, später wird es nicht ausgesät. Einzige Ausnahme ist, Sommerhafer wird manchmal spät ausgesät. Das ist für Österreich, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Süddeutschland. Was ist aber, wenn man weiter in Richtung Norden geht? Ich war vor einigen Monaten in Finnland und dort habe ich gesehen, wie recht spät, also wenn es eigentlich tief im Winter sein soll, allerdings gab es kaum im Winter, auch in Finnland teuer, wie Stroh eingesammelt wird. Stroh auf dem Feld im Dezember. Ist der verrückt geworden? Was ist da? Nee, das ist so, weil die pflanzen in Skandinavien recht spät. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Getreide aus Skandinavien Hadashi ist, ist wesentlich höher. Das heißt, man darf nichts mehr auf dem Markt kaufen, man darf nicht einmal Mehl kaufen? Nee. Die Halacha ist Zafek Hadash Bechutz La'aretz Mutar. Wenn ich einen Zweifel habe, ich bin nicht sicher, dass es Hadash ist, und es ist von außerhalb Israel, dann darf man davon essen. Das geht zurück zu dieser Distinktion, die wir irgendwann erwähnt haben, dass manche dieser Gesetze von der Tora sind und manche sind rabbinische Mitzvot. Und es gibt eine allgemeine Regel, dass Safek de Oraita, ein Zweifel bezüglich eines Tora-Verbotes, Lechumra, muss ich streng sein. Safek de Rabbanan, ein Zweifel bezüglich ein rabbinisches Verbot, Lekula, da darf ich locker sein. Man muss hier genau wissen, wann ist es von Natura, wann ist es Rabbanan, aber das existiert. Und deshalb, außerhalb Israel, wenn wir nicht keinen Grund haben, richtig zu vermuten, dass unser Getreide spät ausgesät wurde, dann muss ich auch nicht Angst haben, dass es so war. In Israel hingegen brauche ich dafür Zertifikation und tatsächlich wird das in Israel, vom Oberrabbinat geregelt. Also das ist Hadash. Was ist der Grund, dass wir Hadash als Mitzvah haben? Hadash ist sicher keine sozialbezogene Mitzvah, möglicherweise tempelbezogene Mitzvah oder wie eher würde ich sagen, es ist eine Danksagungssache, zusammen mit Erstlingsfrüchten. Ja? Deshalb, wie Basar B'Chalav heißt es, ist verboten, möglicherweise, weil es ein knanitisches Fruchtbarkeitsritual war. Wir bringen Erstlingsfrüchte in den Tempel, aber nicht Basar B'Chalav, nicht Fleisch und Milch, nicht das Zicklein in der Milch der Mutter. Und ich glaube, dass das auch dazu gezählt werden kann. Das Getreide wird erst gegessen, nachdem dass wir Danke vor Gott gesagt haben. Heutzutage können wir das Opfer nicht bringen, aber der Tag, der Stichtag ist noch immer relevant. Und deshalb bleibt diese Mitzwa relevant. Also was haben wir heute gesehen? Truma, Trumot, Masrot, Orla, ja, und wie heißt es, Hadash, und es bleibt noch eine Mitzvah, die ich kurz erwähnen muss. Die Regel dieser Mitzvah sind sehr ähnlich zu Maaser Sheni bei dem Konsum, nämlich nach Orla, nach 3 Jahren, dass die Dinge gewachsen sind, im 4. Jahr für die Landwirtschaft in Israel, für Bäume, im 4. Jahr ist der Ertrag heilig, der ganze Ertrag. Es gibt keine Truma, es gibt keine Maasrot, alles ist heilig. Und alles ist heilig auf diese Art, dass wir alles nach Jerusalem bringen sollen, vor dem Tempel es zu essen. Und das können wir natürlich seit der Zerstörung des Tempels nicht mehr tun. Und deshalb gelten die gleiche Regel, dass man diesen Ertrag auslöst. Und weil wir damit nichts kaufen können, weil wir eben kein Maaser Sheni und das andere essen dürfen, dann auf eine Münze. Und das, diese Mitzvah heißt Revai, vom 4. Jahr, von Revi'i. Ja? Das ist diese Mitzvah. Der Text, den Sie hier finden, den ich beschrieben habe, ich gebe das gleich. Der Text, den Sie hier sehen, den ich beschrieben habe, entstammt eigentlich des Entwurfes von Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, Chazon Ish, der 1953 verstorben ist und der sich sehr viel Sorgen gemacht hat, wie man versucht, diese Mitzvot heutzutage zu erfüllen. Ja, also auch das spielt eine Rolle. Es gibt auch noch ein Thema, das ich kaum angesprochen habe, und das müssen wir ein anderes Mal machen, nämlich Shviit, Schmittah, das siebte Jahr in Israel, hat der landwirtschaftliche Ertrag einen anderen Status. Und das machen wir ein anderes Mal, weil das passt jetzt nicht in diesen Rahmen. Ja, bitte, Frage.
Das heißt, das Problem lässt sich einfach lösen, indem man nichts aus Israel kauft und bei allem anderen davon ausgeht, dass es Sache ist.
Das wäre natürlich eine Lösung. Man könnte sagen, ich kaufe nicht aus Israel, was natürlich ein bisschen traurig ist. Es geht natürlich auch so, stimmt. Allerdings ist es viel besser, wir wollen ja Mitzvot erfüllen. Wenn wir die Gelegenheit haben, um Früchte und Gemüse aus Israel zu kaufen und dann die Mitzvah zu erfüllen, warum nicht? Es ist nicht so schwer, es zu erfüllen. Die Anleitung ist hier, die habe ich hier verteilt. Ich kann das auch gleich mitgeben. Ich muss es nicht vorlesen. Und es lässt sich leicht machen. Dann haben wir auch einen Rest, einen Schatten, der übrig bleibt von dieser Gedanke, heilige Nahrung zu verzehren. Und dann muss ich dazu noch einiges sagen. Der Grund, dass wir die Hände waschen für Mozi, ist eine Verordnung von Rabban Yochanan ben Zakkai nach der Zerstörung des Tempels. Und das war, weil wir eben ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die Gelegenheit hatten, die alte geheiligte Nahrungsmittel zu essen. Dann soll das Brot uns daran erinnern. Aber es ist lediglich eine Erinnerung. Jede Sache, die uns dem näher bringen kann, ist eine wunderschöne Sache. Also wenn wir uns diese Mühe geben und trotzdem Trumot und Masrot aussondern und vom Ertrag von Israel essen, ist das umso schöner. Allerdings bin ich einmal in 7 Jahren mit Ihnen einverstanden. Zu Schmittah gibt es größere Probleme und die will ich jetzt nicht beschreiben, weil sonst werden die nicht fertig und dann kommen sie nicht nächste Woche, weil sie gesagt haben, der Schuh hat statt 1 Stunde 15 Minuten hat 3 Stunden.